Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Kennen Sie das? Es gibt diese anstrengenden Texte in der Bibel, an denen kaut man lange rum. Ein guter Rat ist immer, solche Texte zur Seite zu legen und abzuwarten, bis sie einem irgendwann etwas sagen. Man stolpert sowieso immer wieder darüber. So geht es jedenfalls mir mit diesem Text, um den es heute gehen soll. Es ist eine von den Geschichten, deren Kerngeschehen in unsere Alltagssprache in gewisser Weise eingegangen ist. Wir alle kennen sie oder meinen es zumindest. Aber für mich als Ingenieur und Naturwissenschaftler stellt sie zudem eine besondere Herausforderung dar. Es wird erzählt, dass Jesus auf dem Wasser geht. Wie kann das sein? Gut, Wasser ist natürlich eine besondere Flüssigkeit. Seine Eigenschaften, physikalisch, chemisch, sind ungewöhnlich und auf der Erde tatsächlich einzigartig. Und es ist die wichtigste Voraussetzung für Leben. Und ja, in einem gewissen Sinne sind wir natürlich alle schon über Wasser gegangen, nämlich dann, wenn es gefroren war, zu Schnee oder Eis. Ich kann als Ingenieur sehr gut verstehen, warum ein Schiff aus Stahl schwimmen kann, obwohl Stahl gar nicht schwimmt. Ich kann auch erklären, warum ein Mensch schwimmen kann, obwohl er eigentlich aus Wasser besteht und deswegen, oder größtenteils und deswegen eigentlich untergehen müsste. Aber darauf gehen, auf Wasser, über flüssigem Wasser, eine weite Strecke, das geht einfach nicht. Sie sehen, für mich ist es eine echte Herausforderung, über diesen Text überhaupt nachzudenken. Aber ich wurde ermutigt durch eine Predigt über Wunder von Carsten Krüger. Und ja, ich nehme diese Herausforderung an und ich lade Sie ein, dabei Zeuge zu sein. Vielleicht lernen wir ja gemeinsam etwas. Diese Geschichte wird in 3 von 4 Evangelien erzählt. Immer ein wenig anders, aber so wichtig scheint sie zu sein. Ich habe die kürzeste Variante genommen, die von Markus. Sie steht im 6. Kapitel, die Verse 45 bis 52, und ich lese uns den Text nach der Basisbibel. Sofort danach drängte Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen. Sie sollten an die andere Seite des Sees nach Bethsaida vorausfahren. Er selbst wollte inzwischen die Volksmenge verabschieden. Nachdem er sich von der Menge getrennt hatte, stieg er auf einen Berg, um zu beten. Als es dunkel war, war das Boot mitten auf dem See und Jesus war allein an Land. Da sah er, wie sich die Jünger abquälten. Denn der Wind blies ihnen direkt entgegen, und um die 4. Nachtwache, also mitten in der Nacht, kam er zu ihnen. Er lief über den See und wollte an ihnen vorübergehen. Aber die Jünger erblickten ihn, wie er über den See lief. Sie hielten ihn für ein Gespenst und schrien laut auf. Denn sie sahen ihn alle und wurden von Furcht gepackt. Aber Jesus redete mit ihnen und sagte: Erschreckt nicht. Ich bin es. Ihr braucht keine Angst zu haben. Er stieg zu ihnen ins Boot und der Wind legte sich. Da waren die Jünger völlig fassungslos. Denn trotz der wunderbaren Brotvermehrung hatten sie nichts verstanden. Ihre Herzen waren wie verschlossen. Soweit der Text. Ich möchte 3 einfache Fragen stellen und versuchen, Antworten zu finden. Nämlich erstens, was passiert hier eigentlich? Zweitens, warum macht Jesus das? Und drittens, was bedeutet das für mich? Erste Frage, was passiert hier eigentlich? Mein alter Mathe-Prof sagte immer, löse durch Hinsehen. Will sagen, vieles wird schnell klar, wenn man sich die Dinge genau ansieht. Unsere Geschichte ist eigentlich eine Anekdote, die zwischen der spektakulären Speisung der 5000 und einer Vielzahl von Heilungen in Galiläa steht. Wenn es also hier um ein Wunder geht, dann ist schon mal eines klar. Es ist nur eines von vielen, von denen im Kapitel 6 berichtet wird. Ich komme noch mal später darauf zurück. Wenn wir den Bericht aufmerksam lesen, geht es aber auch nur am Rande um das Wunder des Auf-dem-Wasser-Gehens. Dennoch ist es vor allem dieses Bild, was in der kollektiven Erinnerung geblieben ist. Witze drehen sich darum und dumme Sprüche werden dazu gemacht. Aber eigentlich will Jesus ja etwas ganz anderes, nämlich, dass seine Jünger etwas Ruhe finden, um über ihre Erlebnisse nachzudenken. Er schickt sie fort. Er hatte sie vorher ausgeschickt, um selber Kranke zu heilen, das Evangelium zu verkünden, und nun sollten sie eben zur Ruhe kommen. Doch es kamen einfach zu viele Leute in diese entlegene Ecke des Landes. Deshalb die Speisung der 5000. Dort gab es einfach nichts, also musste ein Wunder her. Dann werden die Jünger von ihm fortgeschickt. Mit dem Boot. Sie sollen vorausfahren, steht da. Nach Bethsaida, für einige von ihnen ist es ihr Zuhause. Vielleicht würden sie dort etwas Ruhe finden, um über ihre Erlebnisse nachzudenken. Aber der See Genezareth ist berüchtigt für seine plötzlichen Winde und Wetterumschwünge. Ein großer Teil der 12 ist ja Fischer, sie können also mit Booten umgehen. Aber das müssen sie in dieser Nacht auch. Sie quälten sich ab mit dem Rudern, steht da, denn der Wind stand ihnen entgegen, wie es in Vers 48 heißt. Also geht Jesus auf dem Wasser zu ihnen, um bei ihnen zu sein. So der zweite Teil dieses Verses. Das ist schon etwas skurril. Die Jungs im Boot quälen sich ab. Aber Jesus geht ganz entspannt vorbei und eben auf dem Wasser. Wann immer ich mir diese Szene vor Augen male, bin ich irritiert. Dennoch, das auf dem Wasser gehen ist eigentlich nur eine Nebensache. Denn es geht darum, dass Jesus sich um seine Jünger sorgt. Und es geht natürlich auch um das Erschrecken der Jünger, Jesus so zu sehen, bis er sie beruhigt mit seiner Stimme und seinem Fürchtet euch nicht, ich bin es. Ja, mehr noch, kaum steigt er zu ihnen ins Boot, legt sich der Wind. Wissen Sie, es hat mich immer sehr getröstet, dass auch die Jünger diese Situation offensichtlich nicht fassen können. Sie halten Jesus sogar für ein Gespenst, steht da. Das würde uns vermutlich ähnlich gehen, obwohl wir natürlich an übernatürliche Erscheinungen nicht glauben, aber ängstigen würde es uns wohl auch. Nebenbei bemerkt, bei dem Lesen dieser Geschichte bin ich immer wieder überrascht, wie nebensächlich dieses außergewöhnliche Handeln Jesu beschrieben wird. Wissen Sie, wenn im Alten Testament etwas mit Wasser gemacht wird, bei Mose, bei Josua oder Elia, dann gibt es immer einen spektakulären Rahmen. Sei es, dass die Bundeslade in den Jordan getragen wird und der Jordan versiegt, oder der Stab wird über das Schilfmeer ausgehalten und es gibt einen Weg, oder Elia schlägt mit seinem Mantel auf den Fluss und er ist trocken. Ja? Aber hier gar nichts. Keine Handlung, keine Worte, kein gar nichts. Es gibt keine sichtbare Geste der Wunderwirkung. Hier steht Jesus einfach über den Ding, buchstäblich. Er bestimmt, dass das Wasser ihn tragen soll, und das tut es. Johannes der Evangelist sagt uns im ersten Kapitel, dass Jesus selbst das Wort ist, durch das die Welt geschaffen ist. Er ist quasi das Naturgesetz in Person. Durch ihn ist Schöpfung bestimmt. Von daher liegt es offensichtlich in seiner Macht, die Regeln zu ändern. Anders als mancher Geschichte im Alten Testament gibt es naturwissenschaftlich nämlich keine Erklärung für ein mögliches Wie bei dieser Geschichte. Es ist ein echtes Wunder. Erinnern wir uns noch einmal kurz an die Definition von Wunder, die Carsten Krüger in seiner Predigt zitiert hat. Ein Wunder ist ein Ereignis, das durch die Macht Gottes bewirkt wird. Eine vorübergehende Ausnahme vom natürlichen Lauf der Dinge, um zu zeigen, dass Gott im Lauf der Geschichte handelt. Wenn wir von einem Wunder lesen oder hören, dann sind wir gezwungen, es zu glauben oder eben nicht. Für mich persönlich heißt es an dieser Stelle, ich akzeptiere die temporäre Veränderung der Naturgesetze durch ihren Erfinder. Egal, wie schwer mir das als Naturwissenschaftler fällt. Ich sage es einmal mit der Jahreslosung 2020 für dieses Jahr. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Oder noch etwas anders mit Karl Barth, der sagt, Gott ist immer der ganz andere. Also Gottes Möglichkeiten sind nicht meine Möglichkeiten, sie gehen darüber hinaus. Es fällt mir sehr schwer, mir das vorzustellen, aber ich will daran glauben. Wenden wir uns nun der zweiten Frage zu. Warum macht Jesus das eigentlich? Wie wir in der Geschichte gesehen haben, ist das Wunder selbst nur ein Mittel zum Zweck. Nämlich ganz praktisch, um zu den Jüngern zu kommen. Wenn wir aber einen Schritt zurücktreten und die Geschichte Jesu mit seinen Jüngern in Gänze betrachten, dann stellen wir fest, die Zumutungen der unvorstellbaren Dinge sind praktisch permanent. Wunder, Dinge zu tun, ist quasi sein Markenzeichen. Um nur einmal das Markus-Evangelium zu nehmen, die Heilung eines Aussätzigen, eines Gelähmten, einer verkrümmten Hand und eines Besessenen, dann die Auferweckung eines toten Mädchens, die Heilung einer Frau nur durch die Berührung seines Kleides, dann die Speisung der 5000, dann das auf dem Wasser gehen und dann wieder Blinde, Taubstumme und Besessene. Jesus führt vor Augen, ich habe die Macht über das Leben und die Gesundheit. Mit der Auferweckung von den Toten und erst recht seiner eigenen Auferstehung zeigt er, auch der Tod ist kein Hindernis bei Gott. Wir können also sagen, Jesus erweist sich als Gott. Als der, um noch einmal Johannes zu bemühen, durch den alles geschaffen und gemacht ist. Er ist nicht der Schöpfer, aber er ist das Mittel, durch den der Schöpfer handelt. Aber wozu das nun? Hätte er nicht einfach sagen können, wartet auf mich, bis ich die Leute alle nach Hause geschickt habe und etwas gebetet habe und dann können wir zusammen über den See fahren? Nein, eben nicht. Wie gesagt, die Jünger kommen gerade zurück von einer Missionsreise. Sie waren immer zu zweit unterwegs. Am Anfang von Kapitel 6, 40 Verse vor unserem Text, wird das erzählt. Ohne Essen und Geld, aber dafür mit der Macht, Kranke zu heilen und Geister auszutreiben. Eigentlich wollte er mit ihnen an einer einsamen Stelle etwas Ruhe finden, mit ihnen beten, über das Erlebnis reden. Aber es kamen dorthin einfach sehr viele Leute, die Speisung der 5000, wir wissen das. Vielleicht sollten sie deswegen schon einmal vorfahren, damit sie sich wenigstens einmal untereinander austauschen können über das, was sie erlebt haben in diesen Tagen. Wir wissen es nicht. Wir wissen aber etwas anderes. Wir wissen, dass Jesus sie immer vor Augen hat. Als er auf dem Berg ist, um zu beten, sieht er, dass sie sich abplagen. Er sieht ihre Last und wohl auch ihre Angst. Die unergründliche und schwarze Tiefe von Wasser macht schon alleine Angst. In meiner Jugend bin ich häufiger auf dem Meer gewesen. Ich kann diese Ängste sehr gut nachvollziehen. Wasser ist für uns nicht nur ein Sinnbild des Lebens. Wenn es tief ist und der See Genezareth ist tief, dann wirkt es auch bedrohlich, weil wir nicht auf den Grund sehen können und wir Gefahren im Ungewissen vermuten. Sinnbildlich steht tiefes Wasser also immer auch für Tod und Gefahr. Und wenn dann auch ein Sturm dazukommt, dann wird es richtig unangenehm. Für die Jünger ist die Gefahr des Ertrinkens völlig real. Der See Genezareth, ist bis heute kein einfaches Segelrevier. Und dann geht Jesus noch so über das Wasser. Das wird dann selbst für die hartgesottenen Fischer zu viel. Im Text steht, denn sie sahen ihn alle und wurden von Furcht gepackt. Aber dann kommt er, dieser entscheidende Satz. Erschreckt nicht. Ich bin es. Ihr braucht keine Angst haben. Dann steigt er zu ihnen ins Boot und der Wind legt sich. Warum macht Jesus das also? Ganz einfach, weil er seine Jünger so lieb hat und sie ihnen so wichtig sind, dass er ihnen unbedingt beistehen will. Und deshalb läuft er hinter ihnen her, auf dem kürzesten Weg und wenn es auch über Wasser ist. Kommen wir zur dritten und letzten Frage. Was bedeutet das denn nun für mich? Kann ich mich in die Situation der Jünger hineinfühlen? Gibt es in meinem Leben Situationen der Angst, der Bedrohung, der Unruhe oder dem Gefühl, trotz Anstrengung nicht voranzukommen? Um ehrlich zu sein, ja, haufenweise. Die Situation, in der wir gerade leben, fühlt sich nicht wirklich gut an. Gut, zugeben, das ist meine erste wirklich ernsthafte Pandemie, die ich erlebe, und ich lasse mich davon beeindrucken. Und wenn ich nicht aufpasse, dann verliere ich meinen eigentlich fast sprichwörtlichen Optimismus. Wobei ich mir persönlich weniger Sorgen um meine Gesundheit oder die meiner Lieben mache, sondern derzeit mehr um den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Von daher ja, es ist stürmisch und die See unter meinem Lebensboot ist aufgewühlt. Noch mehr dadurch, dass in meiner Familie zwei plötzliche und sehr tragische Trauerfälle passiert sind. Tatsächlich ist es für mich eine echte Herausforderung, in diesen Tagen getrost und zuversichtlich zu bleiben. Und gerade deswegen ist mir diese Geschichte so wichtig geworden. Denn sie gibt mir zweierlei Trost. Zum Ersten, auch ich bin Jesus wichtig genug, dass er hinter mir herläuft, um bei mir zu sein. Und da ist es für ihn völlig egal, ob das Straße oder Wasser ist. Ihn kann nichts aufhalten, nicht mal der See Genezareth. Und zum Zweiten, wenn ich Jesus in mein Lebensboot hineinlasse, werden alle Stürme still. Also will ich aufsehen. Aufsehen zu ihm und es mir zusprechen lassen, dieses erschreckt nicht. Ihr braucht keine Angst zu haben, ich bin es. Und gegen alle meine Zweifel und Ungläubigkeit lade ich unseren Herrn Jesus Christus ein, in mein Boot zu kommen und bei mir zu sein. Und das dürfen wir alle, jeder Einzelne von uns. Amen.